Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jagoda Marinitsch, Schriftstellerin, Kolumnistin in der Taz, in der Süddeutschen, auch im Stern. Außerdem selbst auch regelmäßig zu hören in ihrem Podcast Freiheit Deluxe. Und jemand, den nicht nur ich schätze für klare Haltung, die gerne auch mal die eigene Bubble herausfordern. Jagoda Marinitsch, schönen guten Tag nach Heidelberg.
Einen schönen guten Tag nach Berlin.
Wir grüßen Sie, die Sie uns heute zuhören, aber Sie können uns heute gerne auch zusehen, wenn Sie mögen. Heute ist mal wieder offenes Studio im Deutschlandfunk Kultur. Das heißt, Sie sind dabei per Videokonferenz, kriegen den Blick hinter die Kulissen, sehen gerade, dass ich extra meinen Sakko ausgezogen habe, damit es besser passt zum Sommerkleid von Jagoda Marinitsch. Sie können aber auch mehr als das. Sie können mitdiskutieren im Chat. Das ist nicht nur möglich, das ist sehr erwünscht. Viele sind jetzt schon da, aber Sie können jetzt noch dazukommen, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie den Link direkt zu uns. Wenn wir hier nämlich sprechen über die Themen des Tages, wir werden wahrscheinlich sehr intensiv gleich diskutieren über einen neuen offenen Brief heute in der Zeit. Waffenstillstand jetzt, unter anderem von Julie C. oder auch Richard David Precht unterzeichnet. Ich sag mal vulgo, die Pazifisten. Aber erstmal können wir ganz kurz gratulieren. Ich ziehe gerade mal wieder unsere kleine Spieluhr auf. Das Handy in Deutschland feiert 30. Geburtstag, also konkret vor 30 Jahren das erste Mobilfunknetz, das in Betrieb gegangen ist. Jagoda Marinitsch, Grund zu feiern oder eher nicht?
Nee, ist doch voll gut. Also man muss nicht mehr zu Hause sitzen und auf Anrufe warten.
Ja, okay. Ja, ich hatte schon diesen leicht kulturpessimistischen Touch wieder in meinem Hinterkopf. Ich sagte, ja, aber sind da halt auch die Geräte, gerade seitdem sie so smart sind, die uns auch echt viel, viel Zeit rauben.
Naja, man entscheidet ja selber, wie viel Zeit sie einem rauben. Man ist ja doch, also zwischendrin war ich es mal nicht, muss ich zugeben, Corona-Lockdown, da war ich so ein kleines Süchtling und saß die ganze Zeit vor dem Handy und habe geguckt, was gibt's Neues, wann darf man wieder raus. Aber jetzt habe ich es eigentlich wieder so, dass ich das Gefühl habe, ich entscheide, wann ich da reingehe und nicht, das zieht mich dauernd rein.
Ja, okay, das ist gut. Und es ist ja auch gut, dass es so ein Gerät gibt. Man kann zum Beispiel diese Sendung jetzt hören im Livestream oder sogar sehen im offenen Studio. Ist ja alles schön. Also, schön, dass es das gibt und schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen auf diesen Tag und ich schaue in die aktuelle Ausgabe der Zeit und sehe einen neuen offenen Brief. Waffenstillstand jetzt ist die Überschrift, unterzeichnet von Jakob Augstein, zum Beispiel von der Philosophin Svenja Flasspöhler oder auch vom Sozialpsychologen Harald Welzer, die ja beide hier auch regelmäßig in Studio 9 zu Gast sind. Julie C. als prominente Schriftstellerin ist auch dabei. Das sind ja in etwa die, die bereits im März mit einem offenen Brief sich beispielsweise gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen haben, um eben diese aus ihrer Sicht Kriegslogik zu durchbrechen. Es gab damals eine Antwort darauf, einen Gegenbrief von vielen Intellektuellen. Unter anderem mit dabei war mein heutiger Gast, die Schriftstellerin Jagoda Marinitsch. Und insofern vermute ich mal, Jagoda Marinitsch, Waffenstillstand jetzt, Sie sind nicht einverstanden.
Ich war überrascht, dass das tatsächlich derselbe Brief, fast derselbe, sozusagen noch einen Aufschlag bekommt in der Zeit. Und ich wusste auch nicht, wie man das jetzt nennen soll. Es ist ja eigentlich der Brief ohne Emma. Also ist es jetzt Sexismus oder immer noch Pazifismus, dass man Alice Schwarz herausgelassen hat? Es wirkt so, als hätte man kapiert, dass das Forum letztes Mal vielleicht nicht das ganz richtig war. Und man denkt, man hat in der Zeit jetzt bessere Thesen. Aber wenn man diesen Brief liest, liest es sich eigentlich wieder genauso wie der letzte Brief. Man träumt von einem Wladimir Putin, den es aus meiner Sicht nicht gibt und denkt, man kann mit dem einen Waffenstillstand herbeiführen und hat halt Forderungen, die mit dem, was die Menschen, die gerade eben kämpfen, sagen, sehr wenig zu tun hat.
Mhm. Wenn ich hier in den Chat schaue, heute im offenen Studio, dann finden Sie in dieser Einschätzung, dass man mit Putin offenbar nicht verhandeln kann, Zustimmung, wenn ich lese, was Ralf L. aus Aschaffenburg schreibt, Putin ist ein Terrorpate. Aber wenn ich in diesen Brief schaue, dann sehe ich beispielsweise auch letztlich die Forderung nach einer Strategie. Würden Sie denn sagen, es gibt eine? Ich meine, allein das Rumgeeiere, das wir immer wieder erlebt haben von Regierungsseite in Deutschland, aber nicht nur dort. Muss die Ukraine den Krieg gewinnen oder darf Russland ihn nur nicht gewinnen? Zeigt doch, es gibt keine wirkliche Strategie.
Ich glaube, es gibt schon eine Strategie. Und ich finde auch so eine Forderung, wir fordern eine Strategie, das ist wie wenn Leute sagen, es gibt Probleme und man muss sie politisch lösen. Ja, das ist so redundant. Es gibt eine Strategie im Moment noch. Und das heißt, dass man tatsächlich von der Kriegsführung her ein Ziel erreichen will, bei dem Putin klar ist, er kann keinen Diktatfrieden, wie er sich das wünscht. Er kann nicht Teile der Ukraine haben. Ich meine, so zu tun, als wüssten diese Unterzeichner jetzt wieder etwas, was die ganzen Menschen, die sich ja täglich mit dem Krieg befassen, nicht, was sie machen. Es ist für mich immer so an der Grenze des Zynischen, was ich noch aushalte. Sie sitzen jetzt irgendwo in der Brandenburg und sie wissen, als nächstes sitzen sie bei Markus Lanz oder irgendwo und dürfen dann überall sagen, dass Frieden doch so schön wäre, als ob nicht jeder Frieden schön fände. Also ich bin ein bisschen ob wir unsere Öffentlichkeit jetzt wirklich mit langweiligen Briefen bestücken wollen. Und gleichzeitig habe ich heute gelesen, dass ja der Friedenspreisträger, der Masrow, ne, der aus Russland kommt und dort diese Zeitung herausgibt, unter wirklich lebensbedrohlichen Bedingungen, dass er da seinen Preis versteigert hat für 104 Millionen, glaube ich, und diesen Gewinn an Kinder aus der Ukraine geben will. Also Leute, die in Russland sind, die über Putin berichten, die wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Die wissen, es ist jetzt im Moment die richtige Zeit, um die Ukraine zu stützen. Und in Deutschland, diese Intellektuellen, die diese Briefe in dieser Form schreiben, sie sägen permanent an dem Versuch der Ukraine, selbstbewusst als ein kleines Land diesen Krieg irgendwie zu führen, als würden die sagen, wir sollen mit einsteigen. Ich meine, die kämpfen ihren Kampf ja ohne uns. Sie brauchen Hilfe, um sich zu verteidigen. Also ich finde es langsam ein bisschen beschämend, dass Leute, die am Schreibtisch da sitzen, immer sagen, wir wissen, dass Frieden so schön wäre, weil wir würden ja sonst bedroht werden.
Ich würde an der Stelle widersprechen, denn diese Debatte kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern sie kommt aus der Beobachtung der Situation, wie sie ist, gerade im Osten der Ukraine. Ein Krieg, der sich festgesetzt hat, wo Präsident Zelensky uns berichten musste, dass man etwa 100 Tote jeden Tag hat. Das ist schon etwas her, diese Information, diese Zahl. Vielleicht sind sie sogar mittlerweile mehr. Und natürlich sich die Frage stellt, kann die Ukraine jemals so stark sein, diesen Krieg zu gewinnen? Oder muss man nicht realistisch einschätzen, dass das nicht passieren wird und dass es sich unglaublich lange hinziehen wird, ohne dass es am Ende für die Ukraine eine Verbesserung der Situation gibt? Ist es nicht legitim an dieser Stelle zu sagen, wir müssen über andere politische Maßnahmen nachdenken?
Ich finde ja alle Positionen legitim, solange sie nicht menschenfeindlich sind. Aber die Frage ist, was sie damit jetzt wirklich beitragen. Die Ukraine führt diesen Krieg. Sie führt ihn im Moment, manche sagen sogar für Europa, weil Putin sonst näher an Europa heranrückt. Und sie sagen eben nicht, dass sie aufgeben wollen. Also wie ich jetzt als Intellektuelle mich hinsetzen soll und eine Bevölkerung bevormunden soll, das widerstrebt mir einfach vom kompletten intellektuellen Ansatz, dass man sich eine Theorie ausgedacht hat, dass man an Frieden glaubt. Und natürlich, wir sind, wie soll ich sagen, niemand will diesen Krieg, aber hätten wir vielleicht von Anfang an die Ukraine besser ausgestattet, statt zu zögern, hätten sie diesen Anfangsvorteil, den Überraschungseffekt, mit dem Putin nicht gerechnet hatte, anders ausnutzen können. Vielleicht wäre der Krieg jetzt schon an einer anderen Stelle. Und ich glaube, mit diesem Zögern erreichen wir halt eine Schwächung der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja wirklich immens kämpfen. Und ich halte niemanden, auch nicht ausgewiesene Militärstrategen im Moment, für in der Lage, mehr als Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen hochzurechnen, wie das laufen wird. Es gibt viele Länder, in denen allein durch die Motivation der Bevölkerung, die Ukrainer haben eine andere Motivation, mit einer entsprechenden Ausstattung Kriegsziele erreicht werden können, die man so vielleicht nicht hat kommen sehen. Und ich möchte das den Ukrainern im Moment nicht absprechen.
Ja, das ist übrigens das, was hier viele auch im Chat schreiben, dass es natürlich letztendlich eine Entscheidung der Ukraine ist und dass wir das nicht für sie entscheiden dürfen. Natascha El-Kasri schreibt das beispielsweise, aber sagt auch, es ist eine legitime Forderung an beide Länder, wieder zu verhandeln, ob es sofort zu einem Waffenstillstand führt oder nicht. Wir hatten ja anfangs Verhandlungen zwischen beiden Seiten, die dann abgebrochen wurden, aber da gab es ja schon Fortschritte und Annäherungen. Und es ist ja mittlerweile einfach auch ein globales Problem. Ich meine, wir haben die Diskussion hier, welche Auswirkungen das auf Preise und Energieversorgung hat, aber wir sehen ja vor allem im globalen Süden, was da droht, was sich da abzeichnet, nämlich wirklich ernsthafte Probleme, Hunger und dergleichen mehr. Was ja eigentlich diesen Aspekt nochmal verstärkt. Wenn wir sehen, militärisch ist es eine Situation, bei der wir davon ausgehen müssen, dass sie sich nicht schnell klärt, aber ganz viele Folgen für die Welt hat, für die Welternährungssituation, ist das nicht dann nochmal ein starkes Argument zu sagen, so schwierig es ist, mit einem Wladimir Putin zu verhandeln, aber wir müssen es zumindest versuchen. Im Moment wird es ja nicht versucht.
Ich finde diese Rhetorik deswegen sehr schwierig, weil es so tut, als hätte die Ukraine es nicht versucht und als würde die Ukraine ein Interesse daran haben, nicht zu verhandeln.
Mhm. Also aber das, wenn ich da einhaken darf,
muss
wenn
man ich da, ganz, man muss es doch, ja. Nein,
aber
man,
wenn ich da einhaken
darf, Moment, ist noch nicht, noch
die,
nicht.
Die Schreiber des offenen Briefes richten das ja vor allem an die westlichen Staaten. Sie sagen, die Ukraine hat ein klares Kriegsziel und das ist auch legitim, aber sie sagen, diejenigen, die da an der Seite stehen, die müssen gerade den Einfluss nehmen auf beide Kriegsparteien.
Also erstens habe ich bei der Ukraine die ganzen letzten Monate nicht den Willen gesehen, Krieg zu führen, sondern den Willen gesehen, in Frieden zu leben. Und wenn jemand, dann ist das Putin. Und diese ganze Rhetorik, die verwässert es aus meiner Sicht. Die Ukraine verteidigt sich im Moment gegen Putin. Und wenn der Westen Einfluss nehmen möchte, dann gerne auf Putin und dass sie Putin deutlich machen, dass er mit seinem Angriffs- und Aggressionskrieg auf die Ukraine aufhören muss. Und dann kann man natürlich sprechen, aber nicht zu seinen Bedingungen, denn das Sprechen, um einen Diktatfrieden zu erreichen, ist nicht das Sprechen, das sich die westliche Welt für ihr eigenes Völkerrecht wünscht.
Brauchen wir jetzt einen offenen Brief, der darauf antwortet? Gibt es schon den ersten Entwurf?
Ich fände es sehr, sehr peinlich. Also ich habe beim ersten Mal auch wirklich widerwillig, weil ich dachte, man kann auch als Deutschland und Intellektuelle das nicht so stehen lassen, dass gerade wenn der Krieg beginnt, und es zieht sich ja durch, am Anfang hieß es, lasst im Grunde geschehen, findet Frieden, egal was die Ukrainer wollen. Diese Missachtung des Selbstbestimmungsrechts dieses Volkes, die finde ich schon wirklich auffällig bei den Intellektuellen, die sich da immer um diesen Brief herumscharen. Und die mangelnde verbale Klarstellung, dass es ein Aggressionskrieg seitens Putin ist, die fehlt mir insgesamt auch bei all diesen Akteuren, die immer sagen, ja, aber wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann hätten wir irgendwie Verhandlungsfrieden.
Mhm. Obwohl ich muss sagen, an dieser Stelle, als ich jetzt diesen offenen Brief gelesen habe, ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die ihn geschrieben haben, ja weitgehend identisch mit den Schreibenden des ersten offenen Briefes, dass da auch rhetorisch ein bisschen gelernt wurde, auch aus der Kritik am ersten. Also die ist, das ist sprachlich klar, da ist schon klar benannt, wer der Aggressor ist in dieser Situation, da habe ich keinen Zweifel.
Ja, also mir ist diese Überheblichkeit vielleicht ein bisschen feiner ausgedrückt, aber ja, wir haben Angst um die wirtschaftlichen Folgen und um den globalen Süden, wie wir das in Anführungsstrichen nennen sollten. Aber dort drüben wachen gerade Leute auf, deren Wohnungen zerschossen werden. Ich meine, es gibt Deportationen von Kindern. All diese Kriegsverbrechen, die Putin begeht, warum jetzt gerade die Ukraine quasi zum Co-Aggressor gemacht wird, das finde ich einen intellektuell sehr gefährlichen Vorgang.
Mhm. Es ist der große Gipfel einer jetzt auch größer werdenden NATO in Madrid. In Madrid ist heute der zweite Tag, der viele Signale der Stärke ausgesandt hat. Die USA, die mehr Truppen nach Europa verlegen wollen, die schnelle Eingreiftruppe, die massiv vergrößert wird, der 100 Milliarden Zeitenwende, Kanzler Olaf Scholz, der hat es so formuliert.
Eine der Konsequenzen der Zeitenwende, die wir erleben, ist, dass wir sehr viel mehr Geld für Verteidigung ausgeben werden.
Das sagt also der Bundeskanzler und die neue Strategie der NATO benennt Russland wieder als Bedrohung. Jagoda Marinic, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen so wie bei Netflix gerade, wo die 80er Jahre so groß hochkommen, ne? Stranger Things, Aufrüstung, Russland als Gegner. Und es hat sowas, ja, vielleicht Alternativloses, aber auch sowas Rückwärtsgewandtes.
Ja, ich weiß nicht, ob es rückwärtsgewandt ist, wenn man die letzten 10 Jahre wach beobachtet hat. Also es gab ja sehr viele Beobachter, die das beschrieben haben. Und das Problem ist, dass es viele einfach nicht ernst haben wollten und nicht wahrhaben wollten. Und dieser jetzt, wenn eben, wie der offene Brief, über den wir gerade geredet haben, dieses, wir wollen nicht zurück ins Gestern, wir wollen nicht eine militärische Sprache, wir wollen diese Auseinandersetzung nicht. Das ist natürlich enttäuschend in einem Moment, in dem wir dachten, wir müssen uns jetzt eigentlich um die großen Fragen wie das Klima kümmern oder um filigranere Fragen, um kreativere Lösungen als Gesellschaft. Und plötzlich kommt die brachiale Sprache des Krieges wieder. Ich finde es selber leider nicht so überraschend. Wenn wir genau beobachten, seit 2014 war die Annexion der Krim. Es ist nicht der erste Krieg, den Putin in seiner Region führt. Wenn wir Trumps Gebaren sehen und all die Sachen, die jetzt herauskommen, inwiefern er sich eigentlich assoziiert fühlte, den Protesten zum Beispiel auf den Sturm aufs Kapitol. Wir haben es mit aggressiven, autoritären Herrschern zu tun, für die die Sprache der Gewalt nichts ist, was nicht ins 21. Jahrhundert gehört. Man sieht das bei Duterte, man sieht das eigentlich auf der ganzen Welt. Und wir haben uns in Europa ein Stück weit abgeschottet, uns gedacht, wir sind davor sicher. Und sind jetzt aufgewacht und wollen am liebsten das rhetorisch wieder wegwischen und sagen, nee, es erinnert mich an die 80 Jahre. Ich glaube, diese Möglichkeit haben wir nicht. Wir haben diese Diktatoren so stark werden lassen. Russland und China sind jetzt so stark, dass wir die Zukunft, von der wir geträumt haben, im Moment so nicht haben können, sondern erstmal einiges aufzuräumen haben.
Ja, aber ich meine, ich bleibe dann doch mal in den 80er Jahren. Ich sehe auch das, was Robert Hösle beispielsweise hier bei uns im Chat im offenen Studio heute schreibt. Der sagt, Putin muss man wahrscheinlich genau mit dieser Stärke begegnen, aber auf Dinge hinweist, die eben damals ja auch probiert wurden, in Hochzeiten des Kalten Krieges. Wir hatten den NATO Doppelbeschluss, der hatte zwar Aufrüstung, aber der hat auch gleichzeitig das Angebot gemacht zu verhandeln. Wir hatten die KSZE, also wir hatten verschiedene Momente der Entspannungspolitik, zum Beispiel zu einem Zeitpunkt, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert war, also ähnlich aggressiv aufgetreten ist wie Putin heute. Und da hat man diesen Teil zumindest auch probiert, also eine Doppelstrategie, die sehe ich im Moment nicht.
Ich glaube, im Moment ist die Strategie ja auch nicht doppelt, weil sie Putin sofort die Oberhand geben würde. Also in dem Moment, in dem man suggeriert, er kommt damit einen Schritt weiter, ist sein Versuch ja aus seiner Sicht erstmal gelungen. Und einerseits sehen wir doch die ganze Zeit, dass man ein Stück weit auch seine Drohgebärden demaskiert. Als er damals sagte, wenn Finnland und Schweden in die NATO kommen, das geht für ihn nicht. Jetzt sieht es danach aus und plötzlich sagt er, damit habe ich ja doch kein Problem. Wenn wir den Waffen schicken, dann geht das nicht. Nun haben wir es aber getan und es ist doch noch nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, dass das Psychogramm von Putin, obwohl viele es studiert haben und man sehr viel darüber weiß, im Moment noch niemand so richtig dechiffriert hat. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit dieser Doppelstrategie von gestern so leicht vorankommen, weil die Welt sich ja verändert hat. Also Russland hat jetzt ein starkes China im Rücken. Das hatte es damals nicht. Also ich glaube, dass die Balance der Weltmächte, die geopolitische Lage heute eigentlich so dasteht, dass man gegenüber Russland vielleicht tatsächlich etwas härter auftreten muss, als man es damals musste, als es vor allem zwei Supermächte waren. Mhm.
Wobei dieses härter ist ja auch irgendwie ein nicht ganz klares, härteres Vorgehen. Also die NATO stärkt sich jetzt für ihr Territorium, das sich nochmal erweitert jetzt um Finnland und Schweden, aber ja nicht darüber hinaus. Und Sie haben es ja gerade gesagt, also Putin akzeptiert diese Norderweiterung jetzt zwar mit scharfer Rhetorik, aber er muss sie auch akzeptieren. Das heißt, diese Stärke der NATO schon vor diesen ganzen Beschlüssen, die steht doch eigentlich gar nicht in Frage. Also dass die NATO nicht in Gefahr ist. Wir haben doch eher das Problem, dass diejenigen, die eben nicht klar verordnet sind, die ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen wollen, dass die so dazwischen sind. Das heißt, wenn man die Politik konsequent macht, dann müsste doch eigentlich die NATO viel weiter gehen, als nur sich selbst zu schützen.
Naja, ich glaube, wir müssen daran erinnern, dass wir vor 2 Jahren nicht mal wussten, ob die NATO wirklich noch funktioniert, dass es auch von Trump immer wieder die Rhetorik gab, dass man sie überhaupt nicht braucht. Also, dass wir jetzt so tun, als wäre die Stärke der NATO irgendwie selbstverständlich, das ist sie nicht. Als Obama seine letzten Amtshandlungen versuchte, die Wirtschaftsbeziehungen zu stärken zwischen Europa und den USA, dann haben wir das, glaube ich, in seiner Dimension unterschätzt, wie wichtig es eigentlich gewesen wäre, da noch stärkere transatlantische Beziehungen zu haben. Stattdessen stehen wir jetzt in einem Geflecht, wo ich fürchte, dass die NATO so stark werden muss, wie vorher vielleicht wir gar nicht dachten, dass wir sie noch brauchen. Wobei sehr viele schon lange vom Sicherheitsdefizit der Europäischen Union sprechen. Insofern wird die EU im Rahmen der NATO sicher auch noch mal eine andere Präsenz zeigen müssen. Ich bin selber, also ich möchte ihm vielleicht recht geben, schockiert, weil ich nie dachte, dass man so stark votieren muss für ein Gleichgewicht der Militärkräfte. Und ich weiß noch, als Obama damals kam und man dachte, man kann atomar abrüsten, was für ein Hoffnungsschimmer das war. Dass man dachte, man kann sich jetzt wirklich um viel größere Probleme kämpfen als um menschengemachte, wir sind alle menschengemacht, aber um atomar gebaute, sondern tatsächlich jetzt den Klimawandel angehen. Und ich glaube, es ist insofern wichtig, dass wir aufwachen und kapieren, diese Illusion haben wir selber verschenkt, weil wir die Aggressoren, die autoritären Herrscher unterschätzt haben. Und die NATO wird jetzt noch mal stärker auftreten müssen. Auch wenn ich es gerne hätte, dass man mit Sanftmut oder mit Verhandlungslogiken solche Herrscher besänftigen kann. Ich sehe historisch und auch von der eigenen Handlungslogik solcher Persönlichkeiten an der Macht nicht, wie man leider ohne harte Sprache ihnen eine Gegnerschaft auf Augenhöhe aufzwingen kann.
Aber letztendlich, wir sind jetzt gerade wenige Stunden nach dem großen Terrorurteil in Paris, nach Bataclan und dergleichen. Diese Gedankenbrücke mache ich gerade, weil da, als wir diese Hochphase des Terrors erlebt haben, ja immer eine ganz wichtige Aussage war, wir dürfen uns die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Politik machen, was wir für Prioritäten setzen, Freiheitsprioritäten nicht kaputt machen lassen durch Terror. Und ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass das möglicherweise der größere putinsche Sieg ist, wenn er die ganze westliche Welt zurücktreibt in eine Logik, die eigentlich viel mehr seiner Logik entspricht als unserer Logik von freien, offenen Demokratien, die davon ausgehen, dass eben Militär und Gewalt nicht die Grundlösungsmittel sind.
Ich kann der Logik folgen, finde es aber eine ganz unterschiedliche Angelegenheit, ob ich eben Terrorgruppen gegenüberstehe oder einer ehemaligen Weltmacht, die davon träumt, strategisch wieder eine solche zu werden. Und ich sehe mich nicht zwingend, weil wir uns militärisch versuchen, dagegen zu wappnen, am selben Punkt, wie dass wir eben unsere eigenen Freiheitsrechte aufgeben, wie man damals eben fürchtete, als wir rassistisch wurden gegenüber Menschen mit muslimischem Hintergrund, weil wir verallgemeinert haben und so weiter. Also ich fürchte, man muss da jetzt trennen. Wir haben in den letzten Jahren verteidigt die Freiheit und ja, gegen die Terrormiliz, aber da sind wir natürlich als Staaten auf eine Weise trotzdem, denke ich, abgesichert voneinander. Aber dieser Paradigmenwechsel, den Putin jetzt schafft, und er will tatsächlich eine Rückabwicklung, es fühlt sich ja an wie in den 20er Jahren, ich glaube, da kommen wir nicht herum, unsere Werte auch mit einer militärischen und auch einer ideologischen Stärke vertreten zu müssen. Und ja, also ich sympathisiere mit deinem Wunsch, ich halte ihn nur leider nicht für angemessen und ich fühle mich von Putin trotzdem nicht in seine Handlungslogik gedrängt, denn mit keinem Moment sehe ich einen Westen, der Putin aktiv, aggressiv angreifen möchte, sondern sie versuchen diesem Mann und seiner Militärstrategie etwas entgegenzusetzen, um ihm zu zeigen, dass seine blanke Gewalt die anderen nicht zerstören wird.
Jeder Mensch in Deutschland soll sein Geschlecht und seinen Vornamen künftig selbst festlegen können und das in einem einfachen Verfahren beim Standesamt einfach ändern können. Das ist die Grundidee, die vor so einer guten Stunde von den beiden zuständigen Ministern vorgestellt wurde. Familienministerin Lisa Paus und Justizminister Marco Buschmann, Grüne, FDP. Sie können auch noch sachlich harmonisch zusammenarbeiten. Wir sprechen drüber. Weiterhin mit meinem Gast, der Publizistin Jagoda Marinic. Und bei mir im Studio ist Helge Ellersieg, die uns nämlich erklären kann. Hallo erstmal.
Hallo.
Wenn ich das so sage, klingt das so selbstverständlich. Warum gibt es denn da Änderungsbedarf? Was gilt bis jetzt?
Also bisher gilt das Transsexuellengesetz, wie man an dem Namen vielleicht schon hört, ist es relativ alt und überholt. Es ist 40 Jahre alt, in Teilen schon für verfassungswidrig erklärt worden. Früher waren zum Beispiel Sterilisation oder auch eine Scheidung nötig, um irgendwie den Geschlechtseintrag oder den Vornamen ändern zu können. Das ist vorbei, aber derzeit gilt noch, dass man ein Gerichtsverfahren und zwei psychologische medizinische Gutachten braucht für die Eintragsänderung. Das ist, wie man sich vorstellen kann, teuer, das ist langwierig. Und das ist auch oft demütigend für die Betroffenen.
Ich habe jetzt hier gerade mal unser Publikum auch gefragt. Anja Lose schreibt, das geplante Selbstbestimmungsrecht finde ich okay, war überfällig, hat auch zwei zustimmende Daumen dafür bekommen. Jagoda Marinic, Ihre Einschätzung?
Ja, ich bin da wirklich so, dass ich denke, die Betroffenen müssen entscheiden erstmal, was sie da brauchen. Und ich bin eher erstaunt, wie sehr wir uns da jetzt einmischen dauernd. Um wie viele Menschen handelt es sich denn eigentlich konkret?
Dazu hast du Antworten dabei, ne?
Ja, beziehungsweise die Antworten sind gar nicht so klar. Es gibt immer wieder Versuche zu recherchieren, wie viele Leute das letztendlich betrifft. Seit 2019 ist es ja möglich, sich als divers eintragen zu lassen, also das sogenannte dritte Geschlecht. Da spricht man von ungefähr 400, 500 Einträgen seit 2019. Aber wenn man zum Beispiel die Zahlen nimmt von den Leuten, die betroffen waren, von diesen Sterilisationen, von den Scheidungen, um eben den Geschlechtseintrag ändern zu lassen, spricht der Bundesverband Trans e.V. von 10.000 Menschen und das allein, bis das gekippt wurde. Also man kann sich vorstellen, dass das durchaus mehr Menschen betrifft und hinzu kommt, dass die Zahlen im Moment ja auch so niedrig sind, weil die Hürden so hoch sind. Das wird sich wahrscheinlich nochmal ändern, wenn dann eben ein einfacher Eintrag im Standesamt reicht.
Jagoda Marinic, höre ich da so ein bisschen raus und die Kritik, die es ja immer auch mal wieder gibt, da wird was politisch geregelt und auch zum großen Thema gemacht, was vielleicht gar nicht so viele betrifft. Ich würde ja an der Stelle dazu sagen oder dem entgegensetzen, naja, bei Grundrechten geht es natürlich auch erstmal um jeden Einzelnen.
Nee, sondern mir geht es um das Missverhältnis der öffentlichen Aufmerksamkeit bei solchen Themen, wo dann wirklich alle mit dem Kopf über diese, wenn es 10.000 Menschen sind, gebeugt stehen und meinen, sie müssen sagen, wie es zu sein hat und jeder muss sagen, wie er sich noch bedroht fühlt. Und wenn die Betroffenen im Moment dafür lobbyieren, da ein anderes Recht zu kriegen, dann sollte man das jetzt mal ausprobieren. Dann kann man nach zwei Jahren gucken, was es gebracht hat. Und wenn es den Menschen hilft und wenn wir sehen, dass die Praxis gut läuft, dann haben wir es erledigt. Was mich im Moment ein bisschen aufregt, ist, wir reden über solche Dinge nonstop. Also nonstop. Also es sind nur 10.000 Menschen. Andererseits haben wir einen Armutsbericht bekommen Anfang dieser Woche, wo teilweise
Die Zahlen sind, dass jeder Fünfte in manchen Bundesländern an der Armutsgrenze lebt. Ja, jeder Fünfte. Und da sind wir wieder bei ganz anderen Zahlen. Also ich fände es einfach wichtig, die Menschen ein bisschen in Ruhe zu lassen mit ihrer sexuellen Identität, ihnen da die liberale Freiheit zu geben, soweit es geht, ihr Leben zu leben und wir sie auch ein bisschen in Ruhe zu lassen und wir uns damit in Ruhe zu lassen und uns um die wirklich großen Fragen dieser Zeit zu kümmern. Ja.
Ich habe hier ganz praktische Vorschläge, Stichwort in Ruhe lassen. Stefan Schmidt-Bilkenroth schreibt beispielsweise hier bei uns im offenen Studio, mal ganz ehrlich, lass doch einfach das Geschlechtsmerkmal aus offiziellen Dokumenten weg, ob Mann oder Frau unterscheidet Menschen nur 1:1. Da ist schon die Augenfarbe spezifischer. Bernhard Streit schreibt gleich hinterher, bester Vorschlag. Helke, das ist aber jetzt nicht der Ansatz in diesen Änderungen, sondern es soll erstmal ein bisschen anders geändert werden. Was ändert sich denn konkret mit diesem neuen Gesetz?
Genau, also bis jetzt sieht es einfach so aus, die bürokratischen Hürden sollen wegfallen. Die Leute müssen nicht mehr zu diesem psychologischen Gutachten, wo sie irgendwie erklären müssen, wie oft sie im Monat masturbieren, sondern es reicht eine einfache Erklärung mit Eigenversicherung.
Entschuldigung, darf ich einhaken? Das war Bestandteil auch von solchen Gutachten?
Das ist auch noch Bestandteil. Also im Moment sieht es so aus, dass man Sachen gefragt wird, wie oft masturbieren Sie durchschnittlich innerhalb eines Monats. Falls Sie das Erscheinungsbild eines Mannes haben, tragen Sie dann weibliche Unterwäsche, um sich zu stimulieren. Also solchen Sachen ist man da ausgesetzt und das soll ab sofort wegfallen.
Klingt eher nach YouPorn irgendwie, aber gut.
Ja. Korrektur, nicht ab sofort, sondern natürlich sobald das Gesetz in Kraft tritt.
Okay, gut, wir haben darüber gesprochen. Es geht um eine Gruppe, Jagoda Marinic. Ich würde sagen, wäre das jetzt der richtige Punkt, dann einfach Schluss zu machen, dass wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen für andere Themen?
Ja, also ich habe es gerade wieder gelesen, man kann nicht Armut und Identität miteinander vergleichen. Nein, das sind zwei unterschiedliche Themen, aber man kann vergleichen, welche mediale Präsenz und somit auch politisches Gewicht diesen Themen inzwischen gegeben wird. Und ich war ja früher immer auf der Seite, wir müssen auch über Identitätsthemen reden, aber wir haben es mit einem Jahr zu tun, in dem wirklich jede zweite Familie im Moment Angst hat davor, wie sie durch diesen Winter kommen wird. Also wenn die Energiepreise am Ende 4.000 Euro mehr pro Familie kosten könnten, wie das Handelsblatt neulich verkündet hat, dann löst das explizit Ängste bei Menschen aus. Und wir müssen uns, um, glaube ich, den Frieden in diesem Land ein Stück weit zu gewährleisten, ins Verhältnis rücken, um was kümmern wir uns mit welcher Vehemenz. Und ich finde umgekehrt auch so eine These, die die Herren jetzt gemacht haben, die klingt ja super schön, so Geschlecht ist egal. Aber wir sehen doch in den USA, dass es überhaupt nicht egal ist. Also wir können ja nicht, um das Problem zu lösen und die Menschen zu entlasten, dass die ganze Problematik mit dem Geschlecht für sie so schwierig ist, so tun, als wäre es nicht wichtig, ob wir Mann oder Frau sind. Wir erleben gerade in den USA, wie wichtig es ist, dass man eine Frau ist und wie sich manche das Recht nehmen, diesen Frauen Grundrechte wieder abspenstig zu machen, die sie seit Jahrzehnten haben, nämlich zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Man redet jetzt wieder über das Recht auf Verhütung und ich fürchte, es wird bald auch um Sex vor der Ehe gehen. Also diese Bestimmung mancher patriarchaler Gesellschaften von weiblichen Körpern, dieses Bedürfnis, weibliche Körper zu regulieren, als ein Symbol patriarchaler Macht. Das sieht man gerade in den USA. Und wir können nicht so tun, als wäre auch der Faktor Frau nicht ein ganz wichtiger Faktor, über den wir reden müssen, der benannt werden muss, weil er eben angegriffen wird. In einer utopischen Welt sind wir alle Menschen. Aber in dieser Welt haben wir nun mal so viele Dinge konstruiert, die vehement Folgen haben für Menschen, die in einem weiblichen Körper geboren worden sind. Und das sieht man jetzt in den USA. Und ich glaube, wir müssen da alle aufpassen. Ich habe Angst, dass wir uns in Debatten verheddern und die Rechten, so wie jetzt in den USA, dann hinterrücks mit großen Ohrfeigen kommen und den Backlash einführen.
Ja, es gibt ja ohnehin auch eine große Überschneidung. Ich gehe da ganz mit und würde noch hinzufügen, dass eben Armut auch eine Rolle spielt in diesem Prozess des Vornamens- und Geschlechtseintrags. Auch da kann es eine Überschneidung geben zwischen Transsexualität und Armut, durch die man sich diese Gutachten nicht leisten kann. Und auch queere Menschen eignen sich hervorragend als Allies für den Kampf gegen den Eingriff in den weiblichen Körper und eben den Kampf für Abtreibung und so weiter.
Alles wird teurer, sogar der kostenlose Corona-Bürgertest. Ab heute nämlich 3 Euro, es sei denn, man gehört so zu bestimmten Ausnahmegruppen, also Schwangere oder Leute, die ein Alten- oder Pflegeheim besuchen. Aber für alle anderen gilt nun 3 Euro zahlen. Jagoda Marinic, darf ich erstmal zunächst fragen, wann waren Sie zuletzt in einem Testzentrum?
Ich weiß es genau, weil ich war eingeladen bei Volle Kanne, ich glaube ARD oder ZDF, und dann haben die einen Test verlangt. Und es war wirklich schlimm, weil ich bin zu diesen eigentlich inzwischen wirklich leeren Testzentren, zu also diesen kleinen Kästen, und vor mir, die Frau guckte dann ewig auf mein Ergebnis. Ich so, nee, bitte jetzt nicht, ne? Und dann sagte sie so, ich gucke nur so lang, Sie sind negativ, aber die Frau vor Ihnen war positiv. Und ich sofort in so einen Rant, so, ja toll, jetzt gehe ich testen und dann kriege ich jetzt hier Corona, weil ich hier testen war. Also Ich mache meistens Selbsttests und gehe selber eigentlich tatsächlich nicht mehr viel testen und sehe auch bei uns hier nie große Schlangen mehr vor diesen Testcentern.
Naja, ich meine, ich habe das auch gerade mal hier unser Publikum gefragt, sieht darauf jetzt keine Antwort, aber doch so ein bisschen Sorge generell um die Corona-Politik insgesamt. Ne? Also Ralf L. aus Aschaffenburg schreibt, man hat schon mal kostenlose Tests abgeschafft, direkt danach ist Delta explodiert und man musste zurückrudern. Das ist ja sowieso so ein bisschen das Problem, der Eindruck, dass wir auch im jetzt dritten Jahr nicht wirklich eine kohärente Corona-Politik haben.
Ja, es gibt, glaube ich, keinen schöneren Grund auszuwandern als die deutsche Corona-Politik.
Aber ist es irgendwo anders besser? Das wäre natürlich nochmal die Frage.
Ja, natürlich ist es woanders besser. Also ich war in Spanien, da ist es beispielsweise besser. Erstens haben sie ihre Impfkampagne ordentlich hinbekommen. Zweitens haben sie inzwischen gesagt, dass Corona grippalisiert wird, weil die Menschen auch gut geimpft waren und mit den Restimpfgegnern kommen sie irgendwie klar. Also wir sind da tatsächlich in so einem Hamsterrad und haben auch so viele Altlasten. Also ich freue mich ja jetzt bald auf diesen Bericht. Ich glaube, heute hätte er erscheinen sollen. Morgen wurde verschoben, wird morgen erscheinen, wo man mal die Maßnahmen evaluiert. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt schon durchseucht worden sind, auch ein bisschen eine Politik haben, die dann jetzt mit ganz anderen Zahlen und einer ganz anderen Gewissheit in den Herbst geht und uns nicht Zeug zumutet. Und diese 3 Euro, ich finde, dafür muss es Härtefallregelung geben, dass arme Menschen das nicht bezahlen müssen. Aber ja, so richtig habe ich keine gute Stimmung, wenn ich an deutschen Herbst denke, weil ich fürchte, es wird das gleiche Chaos sein wie immer.
Durchseuchung, haben Sie gerade gesagt. Ne? Wir haben meine Kollegin Miriam Rossius, die Redaktion heute hat vorhin nochmal beim RKI angerufen, wollte nämlich wissen, wie ist denn der Stand, der Grad der Durchseuchung? Und da war die erste Reaktion, dass man nicht so gerne diesen Begriff dort verwendet. Und die zweite, das war eigentlich das Deprimierende, dass es letztendlich wirklich keine Zahlengrundlage gibt, keine verlässliche, wie viele Leute hatten Corona, wie ist die Dunkelziffer, da gibt es irgendwie verschiedenste Einzelstudien, aber das RKI wagt keine Aussage. Auch ein Teil des Problems, ne? Dass wir letztendlich auch aus diesen gut zwei Jahren Pandemie eigentlich nicht wirklich vernünftig Lehren ziehen können, weil Datenlagen fehlen oder warum auch immer,
ja. Ja, aber da muss man halt mal Bluttests machen und irgendwie repräsentative Blutanalysen machen, wie es ist. Also es wird doch wohl sein, für Datenstatistiker, Datenanalytiker da irgendwie an Zahlen zu kommen. Ich sehe einfach die Problematik, dass alle inzwischen das Vertrauen in dieses Steuern von Corona verloren haben. Egal ob Kinder, Schule, Berufsleben. Es war so chaotisch und dass man in diesen Herbst gehen muss mit ganz anderen Zahlen. Und vor allem, wenn es ein Herbst wird, der einzige Vorteil vielleicht, wenn wir nicht so viel heizen, dass sich das Virus nicht so wohlfühlen wird in diesen Wohnungen oder so. Aber wichtig wäre, diese Aufarbeitung zu machen. Wenn jetzt rauskommt, dass Jens Spahn 1 Milliarde ja, solche Tests eben auch betrugsweise hat über den Tisch gehen lassen und seine Kontrollpflicht da nicht erfüllt hat. Oder ich hoffe, er hätte sie gehabt haben müssen, so eine Kontrollpflicht und Prüfpflicht und Aufsichtspflicht. Und was ist da eigentlich alles passiert? Wie viel Geld ist da ins Land gegangen? Wofür bezahlen wir heute noch? Ich glaube, da muss sehr viel mehr Aufarbeitung gemacht werden und nicht nur in der Logik der Maßnahmen, sondern insgesamt.
Tja. Es ist irgendwie dummerweise gerade so viel zu tun. Ne? Wir müssten eigentlich den Herbst vorbereiten, aber trotzdem nochmal die Vergangenheit bei Corona aufarbeiten. Wir haben die Zeitenwende im Nacken und ich habe jetzt ganz aktuell die Zeit im Nacken bei dieser Sendung, denn die ist so gut.
Ja, wir haben aber auch viele Leute dafür.
Ja, das ist wahr.
Wir haben doch starke Verwaltungen. Also ich denke, wir haben viel zu tun, aber wir leisten uns ja auch einen guten Verwaltungsapparat. Es muss nur jemand geben, der das steuert. Und ich finde es schade, wenn wir immer sagen, es gibt viel zu tun und dann bleibt es liegen. Ich glaube, es bleibt einfach ein bisschen mehr Steuerung und Orchestrierung.
Ja, genau. Ich sage aber vorher Dankeschön an Jagoda Marinic für diese Radiostunde, die für das Publikum im offenen Studio noch nicht vorbei ist. Da geht es gleich weiter mit unserer Redaktionskonferenz. Allen anderen sage ich an dieser Stelle tschüss, schönen guten Tag und schön, dass Sie dabei waren.